ARD.
Ich glaube, es war dann am Ende so, dass nicht mehr alle gleich viel Lust hatten, einfach weiterzumachen. Oh, das ist so eine harte Frage.
Ich habe auch irgendwo gelesen, dass du schon auch psychisch richtig zu kämpfen hattest teilweise damit.
Und dann habe ich so gedacht, okay, fuck, was ist denn jetzt los? Und dann schreiben die Zeitungen über einen und so. Und dann habe ich mich erstmal zurückgezogen.
Die Frage haben wir uns schon auch gestellt in der Redaktion, was ihr an GEMA-Money, also davon kann man doch wahrscheinlich leben bei so vielen Hits.
Über meine haarigen Hobbit-Füße.
Oh, vielleicht müssen wir noch ins Zusatzmaterial aufnehmen gleich.
Ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000, ein Podcast von Enjoy. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Das waren noch Zeiten, steht unter so ungefähr jedem fettes Brot-Video auf YouTube. Und wer in den 90ern und Nullerjahren aufgewachsen ist, der weiß auch genau, was damit gemeint ist. Diese Songs auf dem MP3-Player, mit denen man sich als coolster Mensch auf dem Schulhof gefühlt hat. Boris Lauterbach, a.k.a. König Boris, hat mit Fettes Brot eine ganze Generation geprägt. Jetzt haben sich die drei getrennt und Boris widmet sich seiner anderen großen Liebe, dem FC St. Pauli. Sein neues Buch ist Liebeserklärung an den Verein und persönliche Biografie zugleich. Deswegen kommt hier jetzt eine gute Stunde über Nostalgie und Neuanfang. Über Politik im Stadion, übers Berühmtsein in den 90ern und Freunde sein im Hier und Jetzt. Eine gute Stunde mit Boris Lauterbach. Viel Spaß.
Pass auf, ich würde gerne mit dir kurz in einen Song reinhören.
Ja. Klassiker.
Und mich interessiert natürlich, was macht dieser Song mit dir?
Also der berührt mich auf vielerlei Ebenen. Das ist nicht, also für die, die es nicht wissen, AC/DC Hell's Bells. Seit sehr vielen Jahren Einlaufmusik der Mannschaft des FC St. Pauli bei Heimspielen. Also die gegnerische Mannschaft muss natürlich auch mit einlaufen bei der Musik. Das ist natürlich jedes Mal ein Gänsehautmoment, ne? Da ist das Stadion brennt, Konfetti, Bengalos, die fahren, das ist super. Aber AC/DC ist auch meine erste große musikalische Liebe gewesen. Also mit 6 Jahren habe ich angefangen, AC/DC zu hören. Ich habe so eine die Kaufkassette von dem Album in die Hände bekommen und das hat mich sofort fasziniert, diese Musik. Und habe mir dann aus meiner Kinderkombi-Weste eine Metal-Kutte gemacht zu der Zeit. Mit dem Bon Scott-Kreuz hinten drauf und so. Also insofern verbinde mich sehr viel mit dem Song.
Und wie wäre das, wenn wir jetzt zusammen ins Stadion gehen würden? Wie würde das ablaufen, wenn du mich mitnehmen würdest?
So ein typischer Tag?
Ja.
Also wir gehen jetzt mal von einem 15:30-Spiel aus. Die Anstoßzeiten sind ja ab und zu unterschiedlich. Ich wach morgens auf und dann ist erstmal, ach krass, Heimspiel, juhu, da kommt schon mal dieses Kribbeln. Dann ganz normal Frühstück und so, dann höre ich ein bisschen Musik und dann Outfit aussuchen für den Tag, ne? Weil es ist ja, man muss ja mehrere Sachen gleichzeitig abdecken. Erstmal will man natürlich top aussehen, zweitens will man weder schwitzen im Sommer oder frieren im Winter. Und das ist immer, da muss man schon ein bisschen gucken. Jetzt in der kälteren Jahreszeit hilft der Skiunterwäsche dann immer auf jeden Fall. Dann packe ich meine Fahne ein. Und dann gehe ich wie ein Wandersmann, verlasse ich das Haus und eine Stunde vorher treffen wir uns immer am Schwimmbad mit meiner Bezugsgruppe, sag ich mal. Und da gibt es dann ein, zwei Aufwärmbierchen, wird ein bisschen geschnackt, freuen uns alle, dass wir uns wiedersehen, fachsimpeln ein bisschen über das anstehende Spiel. Und dann sind wir so meistens ungefähr eine halbe Stunde vor Anpfiff im Stadion.
Und das heißt, wenn du mich jetzt so als Gast mal mitnehmen würdest, müsste ich wahrscheinlich von dir auch ausgestattet werden, klamottentechnisch. Jetzt ist Winter, also würde ich...
Was du so anziehst, also,
ja.
Klischee-mäßig Frauen ja sehr viel frieren auch oft. Mehr als Männer sind die ja immer einen Tick, sag ich mal, dem Wetter entsprechend angezogen. Insofern würde ich mir da in dem Bezug keine Sorgen um dich machen. Ich weiß nicht, ob du um 15.30 Uhr mit mir schon Bier trinken würdest, das weiß ich nicht.
Doch, ich würde ja die ganze Erfahrung mitnehmen
okay,
wollen.
Okay, alles klar.
Ja.
Und ich bin auch nicht so ein Merchandise-Opfer. Also ich gehe jetzt nicht mit Schal und T-Shirt und so, sondern...
Ich hätte jetzt schon gedacht, dass du so in Farben
eher so dezent. Also ich habe eine Fahne dabei, wie gesagt, das reicht, da bin ich sichtbar. Meine große Eisfahne, also meine und die von meinem Freund Dorian.
Die ist nur einmal im Jahr gewaschen wird.
Die wird nur
pro Saison,
immer vor der Saison gewaschen, genau. Und dann verlottert sie im Laufe der Saison. Genau. Und dann würdest du ein Plätzchen neben mir im Stadion einnehmen.
Und habt ihr bestimmte Rituale? Also ist da auch irgendwie so ein Aberglaube damit verbunden, damit das Spiel gut läuft?
Leider ja, das ist natürlich eigentlich totaler Schwachsinn. Aber wenn wir vom Schwimmbad zum Eingang des Stadions gehen, dann haben wir entweder die Möglichkeit, über so einen Parkplatz zu gehen oder an dem Parkplatz vorbei. Und das ist immer so, wenn es gut lief letztes Mal, dann gehen wir dann denselben Weg wie letztes Mal, mhm, mit einem scheiße Weg den anderen. Und
das heißt, in den letzten Wochen seid ihr sehr oft unterschiedlich
hin und her gewechselt. Und dann wird sehr hart bewusst, dass das mit dem Aberglaube nicht funktioniert. Mhm. Auf keinen Fall unter der Schranke, Parkplatzschranke durchgehen, weil die ist meinem Freund Dorian schon mal auf den Kopf gefallen.
Oh Gott, okay.
Aber er hat es überstanden.
Und jetzt hast du gesagt, ich dürfte neben dir sitzen. Das würde aber auch bedeuten, dass ich in diesem berühmten sogenannten Kuchenblock sitze, von dem der Spiegel schreibt, das ist der Block, in dem die VIP-Gäste sitzen. Oder mein Kollege Axel, der hat es ein bisschen anders formuliert. Der hat gesagt, das sind die, die nach der Halbzeit nicht pünktlich zum Anpfiff wieder da sind, weil sie noch beim Catering stehen.
Das stimmt, da sitze ich aber nicht.
Ah, okay.
Ich sitze direkt daneben. Also, also erstens ist das sauteuer, so ein Business Seat. Man hat zwar den Vorteil, dass man umsonst Bier trinken kann und zu essen kriegt, aber das kannst du nicht rein und rein trinken und rein essen. Und meine Vorstellung von Fußballerlebnis ist auch ohne das. Also wir haben schon ziemlich gute Plätze, aber halt so, wir sind vor dem Spiel da und auch vor der Halbzeit und wir bleiben auch bis zum Schluss. Das ist natürlich Ehrensache.
Du warst mit 15 zum allerersten Mal im Stadion. Wie hast du das damals erlebt? War das genau wie mit dem AC/DC-Song als Sechsjähriger sofort so eine Faszination oder ist sie erst gewachsen?
Nee, komplett. Das hat mich sofort abgeholt. Ich war in so einer Jugendgruppe bei mir da am Stadtrand und da waren so ein paar, wie gesagt, mein Freund Dorian und ein paar ältere Jugendliche, die schon zu St. Pauli gegangen sind. Die haben mich irgendwann gefragt, ob ich mal mit will und ich habe ja gesagt. Und dann, es war damals so die Zeit, wo die Bewohner der Hafenstraße so angefangen haben, die Fanszene des FC St. Pauli zu übernehmen. Und dann stand ich da plötzlich so mitten im Hafenstraßenblock hinter den Trainerbänken mit so vielen interessanten Leuten und Tausenden und dieses Gemeinschaftsgefühl, da St. Pauli gemeinsam zu schreien und so, das war für mich ein totales Erweckungserlebnis. Also als ich da stand, wusste ich, okay, das hier, das wird jetzt öfter passieren in deinem Leben.
Aber das heißt, es war mehr die Fangemeinschaft als die Spieler auf dem Platz.
Ja, es ist eine ganz, es ist eine Mischung. Also der Sport hat mich natürlich auch sehr fasziniert. Fußball, ne, schon immer auch selber gekickt ja, und so. Aber ich hatte nie so eine Fanbindung, weil bei mir zu Hause wurde ich nicht so geprägt, was so Fußballverein angeht. Und dann war es halt auch die Mischung bei St. Pauli, dass St. Pauli auch politisch war. Ne? Also es auch darum ging, irgendwie Rassismus und Gewalt aus den Stadien zu verdrängen. Gesellschaftlich-politische Themen wurden da besprochen und es ging auch um Musik viel. Ne? Und Fußball und Bier trinken und die Leute und das, ich sag mal, die Mischung aus all dem, das war sehr reizvoll für mich.
Du hast aber auch im Buch beschrieben, dass dich gerade als Junge auch abgeschreckt hat, dass in vielen Stadien so Gewalt ein Thema war. Und es gibt auch im Buch verschiedenste Beschreibungen von Gewalt, ob es jetzt Prügeleien sind oder Polizeiübergriffe oder Angriffe von Nazis. Ist das heute immer noch so? Gehören Gewalt und Fußball irgendwie zusammen oder hat es da eine Entwicklung gegeben?
Also es war in den 90ern auf jeden Fall deutlich schlimmer, würde ich sagen. Bei St. Pauli gab es das halt nicht. Das war halt auch der Grund, warum viele Leute sich, die vielleicht vorher Fans von anderen Vereinen waren, sich dann so abgewendet haben, weil sie das nicht mehr ertragen haben, so mit irgendwie Nazis in der Kurve zu stehen oder jedes Mal Angst zu haben, auf die Fresse zu kriegen. Und für mich war es auch mit einer der Gründe, warum ich mir St. Pauli ausgesucht habe, weil das halt da nicht so war. Ne? Und ja, es gab schon noch größere Nazi-Szenen und Hooligan-Szenen so im Allgemeinen. Gewalt im Fußball ist ist immer noch ein Thema und ich glaube, es ist halt so lange ein Thema, solange es gesamtgesellschaftlich auch ein Thema ist. Ne? Ich glaube, dass halt so Fußball immer doch so eine Gesamtgesellschaft widerspiegelt. Und es ist aber meistens so, sag ich mal, dass wenn man keinen Bock drauf hat, dann kann man sich da auch raushalten. Es gibt natürlich unrühmliche Ausnahmen so, aber ja, also ich habe schon länger keinen größeren Stress mehr gehabt in irgendwelchen Stadien.
Ich finde auch interessant, dass du sagst, dass dich auch das Politische dieses Clubs so reizt oder dass du das so magst, weil ja auch immer wieder darüber diskutiert wird, wie politisch sollte Sport sein, insbesondere der Fußball. Wir hatten hier bei Deutschland 3000 so eine Sonderfolge zur WM in Katar, wo das ja ein Riesenthema war, ja, wo auch die Spieler gesagt haben, das hat sie total belastet. Das scheinst du ja dann anders zu sehen, also dass das doch ein Thema auch sein sollte im Stadion.
Ja, also das ist ja kein hermetisch abgeriegelter Raum, so ein Fußballstadion, ne? Das ist ja, ich glaube, das Leben ist politisch. Ich glaube, man kann nicht bestimmte Teile des Lebens ausklammern und sagen, hier spielt Politik jetzt keine Rolle. Wie soll das funktionieren? Da kommen sehr viele unterschiedliche Menschen zusammen, die miteinander diskutieren. Alleine das ist ja schon politisch so. Und das ist ja eine große gesellschaftliche Bühne auch so. Und also für mich ist das ein abstrakter Gedanke, Politik raushalten zu wollen. Denn wenn man sagt, keine Politik, ist das ja auch schon Politik. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist ja eine bewusste Entscheidung und bedeutet ja auch was. Ne? Und insofern, glaube ich, ist das gar nicht möglich.
Vielleicht steckt da so ein bisschen die Sehnsucht drin, von im Stadion kommen wir wirklich noch alle zusammen für eine Sache oder gegen eine Mannschaft, von mir aus auch, aber versuchen andere Sachen außen vor zu lassen, dass vielleicht Leute sich sehnen, weil gefühlt alle Räume sich immer stärker politisieren.
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das Schönste wäre doch eigentlich, wenn man trotz der Unterschiede und unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Sachen zusammenstehen kann. Ne? Mhm. Weil das ist ja auch das realistische Szenario. Also ich meine, bei St. Pauli stehen jetzt jedes Mal knapp 30.000 Leute im Stadion. Es ist ja absurd zu denken, dass da alle einer Meinung sind zu allen Themen. Und ich finde es gerade wichtig, oder vielleicht heutzutage noch viel wichtiger, es ist ja heute oft so, dass im Internet dann übereinander gesprochen wird, ne, aber nicht miteinander. Und ich habe das auch gerade mit ein paar Freunden letztens nochmal so besprochen, dass das halt nochmal so ein Reality-Check ist, wenn man im Stadion ist. Ja, wie sind die Leute denn wirklich drauf? Also man kriegt ja manchmal so fatalistische Gedanken, so dass alle sind nur noch so oder alle sind nur noch so. Und wenn du dann aber mit echten Menschen zusammenkommst und dich unterhältst, merkst du so, ah nee, das ist gar nicht so. Das sind alles doch sehr differenziert denkende Menschen, die zwar unterschiedliche Meinungen haben, aber die auch dann begründen können und auch gar nicht so, wenn man dann mal anderer Meinung ist, sagen, ja, du bist der größte Idiot, hau bloß ab, sondern so hin und her diskutieren und abwägen. Und das finde ich ganz beruhigend, ehrlich gesagt.
Was war der schönste Gemeinschaftsmoment, den du schon im Stadion erlebt hast?
Oha, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, jetzt einen rauszupicken. Also natürlich sind solche Sachen wie Aufstiege oder so, das sind natürlich ganz besondere Momente. Meistens ist man natürlich der letzte, vorletzte Saison noch in Erinnerung. Das sind natürlich Wahnsinnsmomente, so wenn dann du in die glücklich strahlenden Gesichtern von den Zuschauern, den Spielern, den ganzen Verantwortlichen guckst, dann ist es meistens dann ja noch schon so ein Frühsommertag, die Sonne scheint.
Letztes Jahr ist St. Pauli wieder in die erste Bundesliga aufgestiegen, nach 13 Jahren. Ihr könnt euch vorstellen, was da in Hamburg los war. Zehntausende feierten ihre Mannschaft auf dem Kiez. Aktuell ist der Verein leider schon wieder abstiegsgefährdet. Zum Zeitpunkt unseres Treffens rangiert er auf Platz 16 der ersten Bundesliga. FC St. Pauli hat noch nie einen bedeutenden nationalen oder internationalen Titel gewonnen. Umso größer und für die Fans legendärer sind aber Erfolge wie das Erreichen des Halbfinales im DFB Pokal oder der grandiose Sieg über den FC Bayern im Jahr 2002. Danach ließ St. Pauli sogar T-Shirts drucken mit der Aufschrift Weltpokalsieger-Besieger. Die Einnahmen aus dem Verkauf haben damals mit dafür gesorgt, dass der Verein nicht pleite gegangen ist. Die St. Pauli-Fans haben also wirklich schon einiges mitgemacht.
Das sind natürlich schon ganz tolle Momente, ne? Aber es gibt auch viele Spiele, die verloren geglaubt waren, die dann noch gedreht wurden. Oder aber auch, ich habe auch viele Reisen so einfach mit Fans, gemeinsam mit anderen Fans in Erinnerung. Also da gibt es schon sehr, sehr viele tolle Momente, an die ich mich erinnere.
Du versuchst auch wirklich zu jedem Auswärtsspiel mitzufahren, ne?
Nein, das nicht. Also ich habe eine Dauerkarte, ich bin jedes Heimspiel da und ich bin jetzt kein Allesfahrer. Also ich fahre aber, so häufig es geht, fahre ich auch gerne auswärts, aber ich habe auch noch mal ein paar andere Sachen zu tun und es ist auch nicht so komplett sozialverträglich, wenn man jedes Wochenende irgendwie verschwindet, weg ist. Ja. So. Deswegen, aber so ein paar mache ich dann schon mit jede Saison.
Und die Leute, die uns jetzt zuhören, können sich das wahrscheinlich nicht vorstellen. Konnte ich auch nicht, als ich es gehört habe. Aber du hast auch einmal diese Dauerkarte nicht verlängert.
Ja,
wie kam das denn?
Das war, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, eine andere Zeit. Also früher war es ja bei St. Pauli so, oder andersrum, ich fange anders an. Heutzutage ist es so, dass man, dass das Stadion jedes Mal ausverkauft ist. Ja. Es ist ganz schwer, ein Ticket zu bekommen. Es gibt 15.000 Dauerkartenbesitzer und es passen knapp 30 rein, also bleiben noch 15.000 über.
Und zuletzt gab es irgendwie jahrzehntelange Wartezeit auf diese Dauerkarten. Jetzt wird das umgestellt, ne? Glaube ich, auf Losverfahren.
Ja, ich glaube, das wird jetzt irgendwie verlost oder so. Also es gibt immer nur ganz wenig. Einige neue Dauerkarten, dass irgendjemand sagt, ich gebe meine
ab. Deswegen, also man denkt so, was hat er da gemacht?
Völlig verrückt. So, das war früher anders. Früher war das Stadion einfach nicht so voll. Mhm. Konntest du jedes Spiel zur Tageskasse gehen und dir ein Ticket holen und kamst rein. Und wir haben Dauerkarten damals einfach nur aus Bequemlichkeit gehabt, weil wir immer hingegangen sind, ein bisschen Geld gespart haben. So. Und dann gab es eine Saison, wo St. Pauli mal wieder so scheiße gespielt hat und wir waren einfach gefrustet und dann haben wir gedacht, nee, leck mich am Arsch, die nächste Saison holen wir uns einfach keine Dauerkarte.
Freie Wochenenden.
Nee, wir sind natürlich trotzdem zu den Spielen gegangen, haben uns aber einfach dann an der Tageskasse eins gekauft.
Okay.
So. Es war eher so ein symbolischer Akt, sag ich mal. So, aus so einer Genervtheit ziemlich impulsiv, einfach nicht besonders gut überlegt. Denn das Problem war vor allem, dass nach dieser sehr schlechten Saison, in der kommenden Saison, wo wir keine Dauerkarte hatten, St. Pauli wahnsinnig gut gespielt hat und aufgestiegen ist aus Versehen. Und dann hatten wir nämlich ein großes Problem, weil dann wollten natürlich plötzlich alle Dauerkarten haben für St. Pauli und wir hatten unsere abgegeben und hatten kein Vorkaufsrecht und haben uns richtig in den Arsch gebissen und mussten uns dann, ich glaube, über 7 Stunden anstellen, als es dann neue Dauerkarten gab und haben zum Glück welche abbekommen und den Fehler haben wir seitdem auch nie wieder begangen.
Das heißt, jetzt bis zum Ende wirst du die immer verlängern. Und erinnerst du dich an das Gefühl, als du festgestellt hast, boah, fettes Brot gehört auch irgendwie zur DNA von St. Pauli jetzt?
Ja, also das war natürlich... Es gab natürlich einen besonderen Moment, aber es war ja auch so ein schleichender Prozess. Also so mein Leben mit Fettes Brot und mit mein Leben mit St. Pauli beschreibe ich ja im Buch, war ja auch sehr verwoben. Ne? Also wir sind alle irgendwann auch zusammen ins Stadion gegangen. Wir haben im Millerntor-Stadion Auftritte gehabt und gab es ja auch noch Viva Con Aqua gibt es auch. Ne? Mit denen hatten wir immer viel zu tun und so.
Das ist eine Wohltätigkeitsorganisation bzw. Unternehmen, das Wasser verkauft für gute Zwecke. So,
genau,
ne?
Gegründet von einem ehemaligen Spieler, Benny Adrian. Und insofern, also hatte Fettes Brot und St. Pauli öfter was miteinander zu tun, aber als dann eines Tages bei einem Spiel die Südkurve anfing, wir sind, oh St. Pauli, auf die Melodie von Schwule Mädchen zu singen, das war schon ein sehr besonderer Moment. Und ich erinnere mich dran, dass wir waren alle gerade zu dritter, uns anguckten mit großen Augen und dachten, ach du Schande, was ist denn jetzt los? Und wollten das alle filmen, hektisch, mit unseren Handys, hat keiner richtig hingekriegt. Wir wussten halt damals, also wir dachten, das wäre so eine einmalige Geschichte. Ja. Aber seit dem Tag gehört das zum festen Repertoire bei allen Spielen von St. Pauli, was natürlich ein echt ein Ritterschlag ist für den Musiker.
Ja.
So. Sehr besonders finde ich, wenn Stadion auf deine Songs irgendwie so Stadionlieder singt. Also fast besser als goldene Schallplatten oder irgendwelche Preise.
Was hätte der 15-jährige Boris dazu gesagt, als er zum ersten Mal im Stadion war?
Ach, der hätte das gar nicht begriffen, so weit konnte ich gar nicht denken. Das ist, also als ich 15 war, wenn mir jemand gesagt hätte, was so ein Leben noch so auf mich wartet mit Musik und so, das hätte ich für absolut unmöglich gehalten. Also es war natürlich ich habe mal einen goldenen Bravo-Otto gewonnen zum Beispiel. Das ist ja eigentlich so ein halb lächerlicher, aber dann irgendwie Preis. Aber ich erinnere mich zum Beispiel, als eine meiner großen Heldenbands, die Ärzte, damals auch einen goldenen Bravo-Otto hatten. Und da war ich 15 oder so. Das war eins meiner ersten Konzerte, auch die Ärzte. Und ich erinnere mich noch, als ich die Ärzte kennengelernt habe und selber einen goldenen Bravo-Otto hatte, habe ich gedacht, wenn mir das jemand erzählt hätte mit 15 oder so, das hätte ich nicht glauben können.
Konntest du das in dem Moment genießen? Weil das bedeutet ja, da warst du auf eine Weise schon erfolgreich, die auch meistens eine gewisse Geschwindigkeit bedeutet oder das irgendwie so ein Durchstarter-Moment ist. Oder rauscht es dann an einem vorbei und man realisiert es gar nicht richtig?
Beides ist wahr. Also es rauscht schon sehr an einem vorbei, weil man ist so drin und es ist so hochtaktig und es passieren so viele Dinge auf einmal in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, dass man mit Verarbeiten einfach gar nicht hinterherkommt. Also die Tatsache, dass sich jetzt Leute für einen interessieren, dass man irgendwie auf der Straße erkannt wird, dass man irgendwie Platten verkauft, dass zu den Konzerten auf einmal Tausende von Leuten kommen, dass man irgendwie Preise bekommt, dass man Videos dreht, dann reist man irgendwo hin, um Videos zu drehen, dann muss man dahin, dann muss man besprechen, man muss planen, dann muss man eine neue Platte machen, dann kommt die Promotion und so. Das ist so Hochtaktik, dass man so mit dem Realisieren eigentlich gar nicht so hinterherkommt. Aber dann gibt's manchmal so Schlüsselpunkte, wo das kurz mal zum Halten kommt und man so merkt, oh krass, Alter, was ist hier eigentlich gerade alles passiert? Ich würde so im Nachhinein rückblickend sagen, dass das zu wenig passiert, aber ich glaube, das geht gar nicht anders, ehrlich gesagt. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn man alle Musiker fragt, die irgendwann erfolgreich geworden sind, dass sie die Momente, wo es so losging, wo man so durchgestartet ist, also dass die so wie so Zugfenster an einem vorbeigerauscht sind. So.
Ich stelle mir auch vor, dass man dann so ein Gefühl hat von, okay, ich muss jetzt alles mitnehmen, wer weiß, wie lange das hier hält, möglichst viel schaffen, vielleicht ist alles übermorgen schon wieder vorbei, oder?
Interessant, das weiß ich gar nicht. Also, ich hatte eher das Gefühl so, okay, das, was jetzt passiert ist, ist schon mehr, als ich jemals mir hätte vorstellen können. Also ich konnte mir gar nicht immer noch mehr vorstellen. Mhm. Ich weiß nicht, ich erinnere mich noch, als das erste Mal, es war so ein Vorstadt-Sampler, wo so Bands aus der Gegend Songs veröffentlichen konnten und wir durften auch zwei Songs mitmachen. Das war, bevor wir eine eigene Platte hatten oder so. Alleine die Tatsache, dass es meine Stimme auf CD gibt mit Songs, war für mich so, okay, alles klar. Weiter konnte ich nicht denken. Das war für mich schon das höchste der Gefühle. Und ich habe gar keine Vorstellung davon gehabt, was alles noch kommen könnte, sozusagen. Und insofern dieses so schnell wie möglich jetzt alles abgrasen, falls es wieder vorbei ist, das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt nie.
Wir können ja noch mal kurz auch so zurückzoomen, weil du bist in einem Wohnblock in Schenefeld aufgewachsen im Landkreis Pinneberg. Das ist gar nicht weit von hier Hamburg. Und du hattest gar keinen Bock auf Schule, bist zweimal sitzen geblieben. In deinem Buch schreibst du, meine Schullaufbahn war keine Laufbahn, sondern eher eine Hindernisbahn, wie man sie vom Militär kennt. Und ich war der Zivildienstleistende, der mit falschem Schuhwerk auftauchte.
Ja, das war so. Also Schule war auf jeden Fall nicht so mein Ding. Ich erinnere mich tatsächlich noch an meine Einschulung. Und das ist ja, man ist ja so aufgeregt als Kind und findet das toll und so, ne? Und mich hat aber sehr schnell so ein skeptisches Gefühl als kleiner Junge schon beschlichen. Oh, hier musst du jetzt jeden Tag hin. Das war für mich schon so, weiß ich nicht, wie ich das finde. Und das Grundgefühl sollte mich nicht täuschen. Also es war für mich wirklich schwierig. Ich weiß gar nicht genau, woran es lag, aber es war so, spätestens ab der 7. Klasse waren für mich so viele andere Dinge wichtig, die mich so eingenommen haben und so mich so bewegt und beschäftigt haben. Also sei es Musik, Mädchen, Partys, Politik auch. Und ich habe tausend Sachen ausprobiert, die ich viel spannender fand, als irgendwie in der Schule mitzumachen. Und das hat sich dann natürlich gerecht, auch an der einen oder anderen Stelle, ja klar.
Aber Abi hast du trotzdem gemacht.
Irgendwann habe ich es dann tatsächlich geschafft, nach 14 fucking Jahren. Aber ich habe mich gegen Ende meiner Schullaufbahn, habe ich mich dann doch nochmal zusammengerissen und habe ein 2,7, glaube ich, Abi gemacht, was für meine Vorstellung unfassbar gut ist. Und ich war dann aber auch sehr froh, als es dann plötzlich vorbei war und ich nicht mehr musste. Mhm. Das war auch schon ein sehr befreiender Moment.
Wobei, dann musstest du ja was anderes, was heute irgendwie wieder so eine spannende Frage ist. Du musstest nämlich Wehrdienst leisten bzw. verweigern. Du hast Zivildienst gemacht. War das damals so ein, auch für dich, weil du sagst, du hast dich so früh mit Politik beschäftigt, war das ein politischer Akt, den Wehrdienst zu verweigern, oder war es eher so, kein Bock?
Nein, das war, ich konnte mir es überhaupt nicht vorstellen. Also Waffen, Gewalt, so für mich völlig abstrakt. Also so dachte ich, nee, das geht gar nicht. Und also mir war klar, wenn ich kann es mir aussuchen, dann mache ich was Soziales. Das war für mich irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, dass ich was Sinnvolleres mache, sowohl für andere als auch für mich. Mhm. So, ne? Und ich habe dann in einer Beratungsstelle für Obdachlose gearbeitet. So. Und das war jetzt auch nicht immer nur einfach, muss man sagen. Ne? Und da habe ich auch ein paar Sachen gelernt, auf jeden Fall.
Zum Beispiel?
Naja, also mit Leuten umzugehen, mit denen man normalerweise irgendwie nicht so viel Kontakt hat. Ne? Also Leute, die halt irgendwie ein bisschen, sag ich mal, kaputte Lebensläufe haben und irgendwie Drogenprobleme oder Alkoholprobleme und so auf der Straße leben. Und dann mit sich denen anzunehmen und dann mit denen loszugehen und für die Wohnung zu besorgen. Und dann sitzt du mit den Leuten bei der Saga und stellst dich vor und sagst, ja, hier, der braucht jetzt mal eine Wohnung und so. Das hat mich Überwindung gekostet, ne? Weil das kannte ich vorher nicht.
Boah, ich habe gerade ein heftiges Déjà-vu, denn über das Thema Obdachlosigkeit habe ich hier bei Deutschland 3000 ja auch schon mal gesprochen. Und das auch mit einem Mann aus Hamburg, nämlich mit Dominik Bloh. Der hat 10 Jahre auf der Straße gelebt und mir davon extrem eindrucksvoll erzählt. Wir haben dann auch darüber gesprochen, was es aus seiner Sicht eigentlich bräuchte, um Obdachlosigkeit in Deutschland zu bekämpfen. Ich muss immer noch oft an dieses Gespräch denken und gehe seitdem echt mit anderen Augen durch die Stadt. Also wenn ihr mögt, dann hört doch mal rein. Ich packe euch den Link in die Shownotes.
Das war für mich schon so wichtig. Und was ich auch gelernt habe, ist Betten aufbauen.
Mhm.
Und zwar am Anfang, ich habe es mit meinem Freund Dorian zusammen gemacht, glücklicherweise. Und am Anfang haben wir Stunden gebraucht, um so ein Ikea-Bett aufzubauen. Und so gegen Ende der Zivildienstlaufzeit ging das in Minuten. Wir haben das wie die Weltmeister, wie die Dinger zusammengekloppt. Das war schon ziemlich praktisch.
Und war das denn dann auch so ein Gefühl von, oh, ich muss jetzt hier noch diese Zeit ableisten? Weil ihr hattet ja schon die Band. Das war ja dann wahrscheinlich auch so eine Energie, wo man sagte, boah, ich würde jetzt gerne noch viel mehr Musik machen. Oder war das eine gute Zeit, rückblickend?
Die Zivildienstzeit? Nö, das war in Ordnung für mich. Also es hatte auch den entscheidenden Vorteil, dass ich endlich mal anständig Geld verdient habe. Weil es gab 1000 Mark damals für Zivildienst, was für mich viel Geld war. Und wir konnten uns das erste Mal 500 Mark von der Bandkasse auszahlen im Monat, weil wir immer an den Wochenenden getingelt sind und überall Konzerte gegeben haben. Es hieß, ich hatte 1500 Mark für mich. Das war für mich irre viel Geld und so viel Geld hatte ich mein ganzes Leben vorher nicht. Und das hat auf jeden Fall stark entschädigt fürs frühe Aufstehen und so. Und ich wusste ja auch, das ist nur sehr begrenzte Zeit. Das sind 13 Monate gewesen. Und da hatte ich jetzt kein Problem mit.
Und hättest du damals gedacht, um nochmal auf dieses Thema Wehrdienst an sich zurückzukommen, was gerade so aktuell ist, hättest du damals als Jugendlicher in den frühen 90ern gedacht, dass Deutschland und Europa sich nochmal Sorgen machen würden, dass es angegriffen werden könnte?
Nee, also es gab ja damals auch, ne, Golfkrieg und so. Und das waren, also es wird ja oft so verklärt, als wären das alles damals so super friedliche Zeiten gewesen, waren es ja auch nicht. Nur halt bei uns, und dann gab es den Bosnien, also den Balkan-Auseinandersetzung. Das ist ja auch nicht sonderlich weit weg von uns gewesen, ne? Insofern war das, glaube ich, auch da nicht ganz so das Gefühl, ach ja, hier ist ja jetzt für immer alles geil. So, es gab auch, die Einschläge waren gar nicht so weit weg. Und aber dass es jetzt so ist, wie es heute ist, das ist natürlich, hätte ich mir damals, glaube ich, als Jugendlicher nicht so vorstellen können.
Boris hat recht. In den 90ern und sogar bis Anfang der 2000er gab es ja auch schon Krieg hier in Europa. Das heißt, eigentlich muss man sogar von mehreren Kriegen auf dem Balkan sprechen, die alle ziemlich kompliziert zu erklären sind. Da ging es um verschiedene Ethnien, Religionen und nicht zuletzt enorme wirtschaftliche Probleme, in deren Folge verschiedene Teilstaaten Jugoslawiens für ihre Unabhängigkeit kämpften. Es kam zu verheerenden Völkermorden, Massakern und Kriegsverbrechen. Die deutsche Bundeswehr ist übrigens bis heute dort im Einsatz. Aktuell sind rund 300 deutsche Soldatinnen und Soldaten im Rahmen einer Friedensmission im Kosovo stationiert. Jahrzehntelang waren genau solche Auslandseinsätze auch der Fokus der Bundeswehr. Aber durch den russischen Angriff auf die Ukraine hat sich das verschoben. Jetzt steht wieder die Landes- und Bündnisverteidigung im Vordergrund, was die Truppe vor enorme Herausforderungen stellt. Bis 2035, also in nur 10 Jahren, brauchen die Landstreitkräfte fast 100.000 Soldaten und Soldatinnen mehr.
Und wärst du heute dafür, dass man, also jetzt gerade wird ja diskutiert, wen mustert man alles, nach Losverfahren, freiwillig, gibt es genug Freiwillige oder muss man eine Wehrpflicht wieder einführen? Verfolgst du das und was wäre so deine favorisierte Variante?
Ach ja, ich kriege das natürlich mit. Und ich habe da ein sehr ambivalentes Verhältnis zu, muss ich sagen. Also ein auf der einen Seite lehne ich Krieg absolut ab und finde Krieg und Leute umbringen als Form der Auseinandersetzung, was Krieg ja nun mal ist, absolut abzulehnen. So. Auf der anderen Seite will man natürlich aber auch nicht so als Gesellschaft in so eine Opferrolle kommen, dass man sich so von irgendwelchen Aggressoren so erpressen lassen erpresst werden kann. Insofern weiß ich es nicht. Und also als Jugendlicher, wenn man mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, ich habe keinen Bock auf Wehrdienst, ich finde es scheiße, ich will damit nichts zu tun haben. Und ich kann auch jeden Jugendlichen verstehen, der das heute genauso sieht.
Ich habe jetzt nochmal auch einen Song von euch gehört, den es schon seit 20 Jahren gibt, nämlich an Tagen wie diesen, der ja auch so eine Dumpfheit oder so eine emotionale Taubheit beschreibt angesichts von allem Schlimmen, was in der Welt passiert, während man selber so einen normalen und recht unbehelligten Alltag hat. Und habe gedacht, krass, den könnte man jetzt nochmal releasen.
Der ist sehr aktuell noch, ja.
Was hat er gerade gesagt? An so einem normalen Samstag passiert auf bestialische Art ein ganz brutaler Anschlag, bei dem 6 Leute starben. Die Verletzten schreien Namen. Diese entsetzlichen Taten lassen mich jetzt nicht mehr schlafen. Absolute Wahnsinnsshow im Fernsehen und im Radio. Die Sonne lacht so schadenfroh an Tagen wie diesen.
Glaubst du, dass es trotzdem Unterschied gibt zwischen deiner Jugend und Jugendlichen heute?
Ach, ganz sicher, ne? Also zum Beispiel, also ganz offensichtliche Sachen wie Social Media, ja, zum Beispiel, oder Internet, Handys und so, das gab es ja alles damals gar nicht. Das hat natürlich massiven Einfluss auf, wie Jugendliche heutzutage aufwachsen. So. Und ach, es gibt so viele Sachen. Mir waren damals so viele Sachen scheißegal. Also sowas wie eine Karriere oder du musst aufpassen, dass du anständige Noten schreibst, damit du später einen Ausbildungsplatz kriegst oder studieren kannst. Und ich war so, ach, irgendwas wird schon kommen. Irgendwie wird es schon gehen. Mal gucken. So, ne? Und ich glaube, da sind und da stehen Jugendliche heutzutage und auch schon länger viel mehr unter Druck, als wir das damals so hatten. Also das ist mein Empfinden. Und also ich glaube, man könnte noch ganz viele andere Sachen aufzählen. Aber es gibt auch Sachen, die gleich sind, ne? Jugendlich sein, Dinge entdecken, Dinge zum ersten Mal tun, ne? Die emotionale Achterbahnfahrt, die es so gibt, und sich ab Grenzen von den Alten und von anderen Gruppen und so. Das, ich glaube, das Spiel wird immer bestehen bleiben.
Wie hast du dich abgegrenzt damals? Was wäre so ein Beispiel, wo du richtig...
Ja, also rein äußerliche Sachen natürlich, ne? Gefärbte Haare, Klamotten, Musik war auch natürlich immer ein ganz großes Thema, ne? Wobei für mich war gefühlt immer wichtiger, irgendwie die Gruppe, so eine Geborgenheit in der Gruppe zu finden, als jetzt so auf die anderen zu gucken, die ich scheiße finde. Ne? Das war eigentlich gar nicht so mein Fokus.
Also mehr so eine Gang zu haben.
Genau, nicht alleine durch die Welt gehen zu müssen. So.
Und war die Band, du hast ja eben beschrieben, dass das so ein Rausch war, dass man vielleicht zu wenig innegehalten hat. Habt ihr denn aufeinander so ein bisschen auch aufgepasst in dieser Phase? Weil ich habe auch irgendwo gelesen, dass du schon auch psychisch richtig zu kämpfen hattest teilweise damit.
Also zur ersten Frage, wir haben deutlich aufeinander aufgepasst, das würde ich schon sagen, und es war, glaube ich, auch ein großer Vorteil, dass wir zu dritt waren und dass ich das nicht alleine machen musste, weil dann kann man natürlich untereinander viel reflektieren, ne? Und man hat Austausch und also die Verarbeitung in der Gruppe, die war, glaube ich, sehr wichtig für uns alle, und wenn es einmal nicht so gut ging, haben wir auch schon geguckt, so, also wir haben aufeinander geachtet. Und ja, klar, es war für mich, es ist ein schräger Moment, ne, wenn du plötzlich im Licht der Öffentlichkeit stehst. Das hatte ich ja nicht geplant. Also, dass sowas passiert einem ja, sowas kann man ja irgendwie nicht, also vielleicht kann man es auch planen, keine Ahnung. Aber mir ist es passiert, und sowas kann man nicht im Vorwege üben oder so. Ne? Wenn du auf einmal vor die Tür gehst und überall, also so im Positiven wie im Negativen, die Leute auf, also Unterhosen kaufen bei H&M, war auf jeden Fall eine Zeit lang vorbei. Ne? Da standen dann schreiende Girls, so, also klischee-mäßig, wie man sich's vorstellt. Und 2 Tage später wollten dann irgendeinem Jungs im Bus einem auf die Fresse hauen. Also so, ne? Dazu oszillierte ja, das so hin und her zwischen. Ja. Und dann habe ich so gedacht, okay, fuck, was ist denn jetzt los? Und dann schreiben die Zeitungen überein und so. Und dann habe ich mich erstmal zurückgezogen. Also ich bin dann sehr, sehr viel Taxi gefahren, weil ich keinen Bock mehr hatte, so mich in öffentlichen Verkehrsmitteln zu bewegen. Geht ins Geld, kann ich keinen empfehlen. Habe ich irgendwann auch sein gelassen, weil ich habe irgendwann kam ich dann zu der Erkenntnis, dass es ja irgendwie ganz traurig wäre, wenn so diesen Sechser im Lotto, den ich mit dieser Band hatte, irgendwie so dieses große Glück, mit der Band erfolgreich zu sein und so ein Leben führen zu können, dazu führen würde, dass ich am richtigen Leben nicht mehr teilnehmen kann. Das wollte ich nicht. Da habe ich mich geweigert und dann habe ich es einfach, seitdem ziehe ich es knallhart durch. Ich gehe überall hin, ich verstecke mich nicht. Das hat irgendwas mit mir gemacht. Also irgendwie habe ich mich daran gewöhnt, dass Leute mich kennen, erkennen und auch mal mit mir reden wollen oder ein Foto wollen oder so. Und die allermeisten, 99,9% sind super nett und beanspruchen meine Zeit auch nicht übergebührend. Und es ist irgendwie, weiß ich nicht, ich habe damit meinen Frieden gemacht.
Und ist es heute so ein Gefühl von Legacy vielleicht auch? Also ich habe im Vorfeld jetzt natürlich nochmal extrem viel gehört und dann gedacht, bei so einem Song wie Jein, du kannst ja wirklich, egal in Deutschland, in was für einer Gruppe von Menschen du stehst, wenn die zwischen 30 und 60 sind und du sagst, es ist 1996, dann wird irgendwer diesen Song weiter singen.
Es ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee.
Allein?
Ja, mein Budget war klein.
Na fein,
herein, willkommen im Verein.
Was macht das mit dir, diese Situationen oder solche Songs geschaffen zu haben?
Na, es freut mich, dass wir so einen Impact hatten, so auf Generationen, ja fast schon. Und dass die Musik, die wir gemacht haben, den Leuten tatsächlich was bedeutet hat. Das war damals ja gar nicht so, man hat es ja gar nicht so richtig mitgekriegt. Also heute, und ich bin froh, dass es damals nicht so war, aber heute kannst du auf dein Handy gucken und dann kannst du die einzelnen Meinungen zu dir und deiner Musik sehen, ne? Was damals für mich zu viel gewesen wäre. Und damals saß ich dann halt so in meinem Zimmer, hab mir Quatsch ausgedacht, wir haben das so aufgenommen und dann rausgebracht und dann sag ich, oh, in den Charts, das ist ja krass. Mhm. Und dann hat man Konzerte gespielt, oh, jetzt sind ja doppelt so viele wie letztes Mal da. Das waren so die Indikatoren dafür, dass die Leute das irgendwie gut finden. Aber man hat
die kamen in viel größeren Abständen. Ne? Du hattest nicht Streams oder Like-Zahlen.
Genau,
oder,
nicht jeden Tag irgendwie irgendwelche Wasserstandsmeldungen, sondern so ab und zu mal. Insofern war mir damals gar nicht bewusst, wie tief wir so in das kollektive Bewusstsein von Deutschland so eingedrungen waren. Aber dadurch, dass wir halt auch über Musikfernsehen, was ja ungefähr zur gleichen Zeit startete in Deutschland, wie es unsere Band gab, damit, wir wurden halt jeden Tag in die Kinderzimmer dieses Landes gespült, so, ne? Ja. Und die Leute saßen davor und haben das gesehen. Und auch wenn man kannte uns, also selbst wenn man uns scheiße fand.
Also man konnte dem nicht entkommen.
Nee, und das ist ja heute anders. Heute ist ja die Musiklandschaft alles viel fragmentierter. Es gibt so Superstars, aber die kennen so 1 Million Leute und die finden die alle geil. Und dann gehst du einen Schritt weiter und dann hat von dem der oder dem Künstler noch nie jemand gehört. Das ist völlig verrückt.
Ich habe das gestern wieder gedacht über Somber. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall englischsprachiger Singer-Songwriter, der gerade in der ganz jungen Generation mega abgeht, Millionen Follower und Streams und so weiter hat. Und ich habe gestern gemerkt, ja, den Namen, der war mir schon ein paar Mal begegnet. Aber ich habe dann erstmal so bewusst ein paar Songs gehört, um so mitzubekommen, wer das ist. Ja. Also genau das, was du beschreibst. Manchmal hat man das Gefühl, ja, man könnte jetzt hier den Teppich hochheben und dann ist da drunter so eine coole, wo noch mehr Millionen weltberühmte Stars drin sind.
Die man selber nicht kennt.
Ja, die man nicht mitbekommen hat.
Ja, und damals war das halt so, wenn du berühmt warst, kannten dich alle. Mhm. Also auch die Eltern und die Omas, so die, fettes Brot, habe ich schon mal gehört.
Und was ist eine Situation, weil dann, ich glaube, in der Zeit bekamen Leute mit, du warst irgendwie in der Bravo oder hier ein Konzert oder da ein Auftritt. Was ist was hinter den Kulissen passiert ist, wo du sagst, das ist so eine Situation, die steht eigentlich beispielhaft für unsere Karriere oder meinen Erfolg? Oder die du damit so ganz intensiv verbindest?
Hinter den Kulissen? Mhm. Oh, das ist eine schwierige Frage. Kannst du das nochmal spezifizieren?
Naja, ich glaube, also ich denke gerade dran, als Fans oder nicht die Artists sehen wir ja immer, okay, die sind jetzt gerade auf großer Tour, aber dein Alltag ist das ja nur 2 bis 3 Stunden am Tag. Und der Alltag, in dem man so erfolgreich ist, der macht ja wahrscheinlich noch ganz viel anderes aus, die aber in dieser Gruppe oder mit euren Mitarbeitenden und so passieren und die vielleicht auch ganz wichtige Punkte sind, an die Fans aber oft oder...
Was Leute gar nicht so mitkriegen. Genau. Okay, ja klar, also ich meine natürlich, natürlich dass die ganze Studioarbeit zum Beispiel, ne, Platten machen, auch dran verzweifeln, dass man keine Ideen hat, zu überlegen, versuchen wir nochmal so einen Song zu machen, wie der, der erfolgreich war. Also solche Überlegungen. Ne?
Ah, also auch so strategische Sachen.
Ja,
oder
man muss ja einfach, ja Leute, jetzt müssen wir eine neue Platte machen. Ja. Und dann, das funktioniert ja nicht so auf Knopfdruck. Und dann gab es dann auch Zeiten, wo es dann ein bisschen schwierig wurde für uns und wo wir so echt so ein bisschen drum kämpfen mussten, uns was auszudenken. Und dann auch mal probiert haben, so Songs auf so ähnlich zu machen und gemerkt haben, das funktioniert überhaupt nicht. Und dann aber zu merken, okay, krass.
30 Jahre lang gehörte Fettes Brot zu den bekanntesten deutschen Musik-Acts. Auf ihren insgesamt 9 Studioalben haben sie sich immer wieder neu erfunden, viel experimentiert und dabei Genregrenzen durchbrochen. Ihre ersten großen Erfolge feierten sie Mitte der 90er. Das war die Zeit, in der Bands und Künstler, ja, muss ich auch gar nicht gendern, es waren vor allem Männer, in der Bands und Künstler groß wurden wie Die absoluten Beginner, Dynamite Deluxe, Freundeskreis oder Deichkind. Damals klang Fettes Brot noch wie so klassischer 90s-Rap.
Ich repräsentiere das Taxifahren und das nicht erst, seitdem wir auf einer Maxi waren. Denn ein Taxi ist einfach schneller als ein Bus und deshalb nehme ich eins, wenn ich schneller da sein muss.
Schon kurze Zeit später tanzten sie aber aus der Reihe mit dem Song The Grussa, der komplett von Boris gesungen war.
Manche nennen mich den Weltraum-Cowboy. Yeah. Die anderen nennen mich den Gangster der Liebe.
Schwule Mädchen klang dann wieder ganz anders und war ein Statement gegen Homophobie und toxische Männlichkeit. Beides kam damals in den Texten von anderen deutschen Rap-Acts nämlich immer mehr auf.
Schwule Mädchen, Sondereinheit, schwule Mädchen, Kampfeinsatz, schwule Mädchen, an jeder Ecke, schwule Mädchen, deiner Stadt.
Ich könnte jetzt noch ewig weitermachen mit Beispielen wie Lass die Finger von Emanuela oder Bettina, zieh dir bitte etwas. Ich kann das gar nicht aussprechen ohne den Rhythmus, den die Jungs dafür geprägt haben. Also bei jedem Album war man eigentlich gespannt, was haben sich Fettes Brot wohl dieses Mal wieder ausgedacht.
Oder so einen Song zu machen und dann so zu denken, ja, das ist ganz lustig, aber ja, mal gucken. Und dann kommt aber einer vom Management und sagt, ey, das Ding, da müsst ihr weitermachen. Und dann daran weiterzumachen und dann wird das ein Erfolg. Und dann zu merken, okay, krass, echt, auf den höre ich ab und zu mal. Das, solche Prozesse zum Beispiel, ja. Ne? Oder auch so Planung, also Bandmeetings, ne? Die hatten wir wöchentlich, ein Bandmeeting, wo alles mögliche, auf Werbung. Die Leute wollten, dass wir Werbung machen. Wir haben alles abgesagt, was Werbung angeht, immer. Also das ist ja auch etwas, was die Welt nie mitkriegt. Die Sachen, die wir nicht gemacht haben. Ne? Ja. Die Welt sieht ja sozusagen die Sachen, die wir gemacht haben und das, was wir alles abgesagt haben, was wir hätten machen können, wo wir hätten sehr viel Geld mit verdienen können, wo wir aber gesagt haben, nee, das ist uns irgendwie, da fühlen wir uns nicht wohl mit. Da gab es auch sehr, sehr viele Sachen von. Und ich glaube, dass das auch vielleicht auch ein Geheimnis war, warum es uns so lange gab, dass wir nicht jeden Scheiß mitgemacht haben. Mhm. Und auch mal den einen oder anderen Koffer Geld am Straßenrand haben stehen lassen, obwohl wir ihn hätten mitnehmen können.
Mhm. Wart ihr euch dann immer einig oder waren das auch so Sachen, wo man mal irgendwie gestritten hat oder wo mal ein paar Tage nicht geredet wurde, weil jemand was machen wollte, was die anderen zwei dann nicht?
Also ein paar Tage miteinander geredet, das gab es eher nicht. Einig waren wir uns nie.
Okay.
Also es wurde immer super viel diskutiert. Das ist bis heute so. Selbst wo es die Band jetzt nicht mehr gibt, wenn wir zusammenkommen und über irgendwas reden, wir diskutieren stundenlang, wirklich sehr lang. So, und wir kommen dann irgendwann auch dann doch zum Ergebnis. Es ist sehr ermüdend und anstrengend und nervt auch tierisch. Aber das Gute ist, dass sich dann am Ende immer alle mitgenommen gefühlt haben. Mhm. Und jetzt keiner, also so, es gab jetzt nie so Entscheidungen, wo einer gesagt hat, das will ich auf gar keinen Fall und der Rest hat sich so gegen den durchgesetzt, sondern es war dann immer schon so, dass wir so auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind, mit dem alle dann gut zurechtkamen.
War das auch so bei dem, du hast gerade schon gesagt, die Band gibt es jetzt ja nicht mehr. Nach über 30 Jahren habt ihr 2023 eine Abschiedstournee gespielt. Man hätte das ja auch einfach so ausfaden lassen können. Woher kam dieser Impuls zu sagen, wir verabschieden uns jetzt?
Ja, das war auch ein längerer Prozess, ne? Also Corona hat durchaus, glaube ich, seinen Einfluss darauf gehabt, so, ne? Weil in den Jahren konnten wir halt gar nichts machen. Und da sind dann so auch so unterschiedliche Interessen aufgepoppt. Ich glaube, es war dann am Ende so, dass nicht mehr alle gleich viel Lust hatten, einfach weiterzumachen. Und dieses Ausfaden wollten wir halt absolut vermeiden, so, ne? Dass man dann irgendwann denkt, ja, was gibt es die eigentlich noch so? Und dann haben wir gesagt, pass auf, uns gibt es jetzt 30 Jahre. Das ist ein geiler Moment, um zu sagen, wir hören jetzt mit einem Knall auf. Also auch so den Abschluss zu einem Pop-Moment zu machen. Ne? Das waren immer so, das mochten wir immer gerne, Pop-Momente zu erschaffen. Und wir haben uns gesagt, wenn wir aufhören, dann machen wir das mit einem großen Knall. Und das hat glücklicherweise sehr, sehr gut funktioniert. Und dieses Gefühl, dass es schwer ist für andere Bands, das genauso gut nachzumachen, das ist gut, fühlt sich gut an.
Das sagst du mit so einem Grinsen. Das heißt, es hat sich auch mehr angefühlt wie eine Abschiedsparty oder auch ein bisschen wie eine Beerdigung?
Also als es dann stattfand, war es eine Abschiedsparty. Mhm. Den traurigen Anteil, sag ich mal, den schmerzhaften Anteil, den habe ich davor und auch danach eher so gehabt, die Momente. Aber dem wollte ich so, als das stattfand, nicht so viel Platz einräumen, weil ich schon, wir sind die Mutter aller Partybands, also wir wollten da jetzt auch nicht so eine Trauerklos-Veranstaltung draus machen, sondern das sollte auch schon mit einer Party enden und nicht mit irgendwie so einem, ja weiß ich nicht, so einem halb deprimierten irgendwas. Und das ist aber, glaube ich, auch ganz gut gelungen.
Er fragt, ob ihr eure Dancing-Shoes mit habt.
Was habe ich gefragt? Ob ihr eure Dancing-Shoes mit habt.
Er will wissen, ob ihr eure Dancing-Shoes mit habt.
Und wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, auf einer Geburtstagsparty oder so jemand Neues kennenlernst und der oder die fragt dich, was, wer bist du so, was machst du so? Gibt es darauf jetzt eine neue Antwort?
Ich muss, ohne arrogant klingen zu wollen, gestehen, dass mir das sehr lange nicht mehr passiert ist, dass mich jemand fragt, was ich denn so mache, weil meistens wissen die Leute das vorher. Ganz junge Leute, bei denen ist es manchmal so, dass sie unsere Band nicht kennen, so, was auch fein ist. Also es ist jetzt nicht so, dass mich das in meiner Eitelkeit kränkt. Aber wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, ich bin Musiker nach wie vor, jetzt auch Autor. Mhm. Und Entertainer. Und ich habe noch viele Pläne. Also es ist nicht so, dass ich jetzt
Rap-Rentner bin.
Ja, genau. Das ist eine furchtbare Vorstellung und auch klingt auch scheiße.
Ey, es ist immerhin eine Alliteration. Ja,
auf jeden Fall ist gut. Gibt's bestimmt auch einen tollen Doppelreim drauf. Klar, manchmal fragen, ja, bist ja jetzt Privatier? Und ich so, ja, nee. Eigentlich gar nicht.
Ich meine, also ich muss sagen, die Frage haben wir uns schon auch gestellt in der Redaktion, was ihr ein GEMA-Money, also davon kann man doch wahrscheinlich leben bei so vielen Hits.
Ja, also und finanziell muss ich um uns keine große Sorgen machen, das ist so. Es ist allerdings auch so, dass die Einschätzung, wie viel wir mit unserer Musik verdient haben, zwischen könnt ihr davon leben und ihr seid mehrfache Multimilliardäre, dazwischen hin und her schwankt und es ist in einer langweiligen Mitte, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich ein großes Geschenk, was Fettes Brot mir auch bereitet hat, dass ich relativ abgesichert bin, dass ich Dinge einfach ausprobieren kann, ne, jetzt und Soloalben machen kann, ohne jetzt unbedingt darauf zu achten, dass das jetzt riesige Charterfolge werden. Ich wehre mich nicht gegen Erfolg, so ist es nicht, aber es ist nicht mein Main-Fokus, sondern ich habe Bock, mich künstlerisch auszuprobieren und Sachen zu machen, auf die ich Lust habe. Und als jetzt auch die Anfrage zu dem Buch kam, das fand ich auch toll. Da dachte ich, oh ja, klar. Also erstmal hatte ich Schiss, weil ich das noch nie gemacht habe und ich wusste, kann ich das überhaupt? Kriege ich das hin? Und da habe ich mich sehr diszipliniert jeden Tag hingesetzt, weil ich nicht wusste, ob ich so das in dem vorgegebenen Zeitrahmen sonst schaffen werde. Und das sind tolle neue Erfahrungen. Und das ist alles, also es fühlt sich wirklich momentan alles nach allem anderen an als nach Rente.
Schön. Ich warte die ganze Zeit auf eine Abbiegung, die ich nehmen kann zu einer Frage, die mir meine letzte Gästin mitgegeben hat. Ja. Das machen wir nicht, nämlich immer, dass quasi eine Frage weitergegeben wird. Das war Phyllis Taschstein, die Comedian.
Die ist super.
Die ist super und sie fragt dich, ohne zu wissen, dass du es bist. Warum bist du nicht bei OnlyFans? Das könnte man ja auch nochmal ausprobieren.
Ich bin weder als Zuschauer noch als Darsteller, sag ich mal. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich nur so rudimentär weiß, was da passiert. Also es hat zu viel mit Ausziehen zu tun,
ja,
auch tatsächlich.
Ja, schon.
Ne?
Und dann können Leute quasi dafür bezahlen, dass du ihnen irgendwie Bilder von deinen Füßen schickst oder noch mehr, was auch immer, wie du das gestalten willst.
Ich sag mal so, wenn jemand ernsthaft ein sexuelles Interesse an meinen Füßen entwickeln sollte, ne, dann wäre ich bereit, die bei OnlyFans reinzustellen. Also das kann ich hier schon mal sagen. Befürchte, es werden nicht viele Zuschauer werden, aber wer
immerhin
weiß.
Hast du jetzt ja unsere tollen Socken an den Füßen bald. Also wer
die
zieht
dann langsam aus.
Ja, genau, ganz langsam.
Über meine haarigen Hobbit-Füße.
Oh, vielleicht müssen wir noch Insta-Zusatzmaterial aufnehmen gleich. Ich finde, man findet jetzt so wenig raus über deinen Alltag. Bist du jemand, der gerade jetzt, auch wo das Buch mal fertig ist und du nicht mehr so strukturiert da jeden Tag dran sitzt, in jeden Tag reinlebt oder brauchst du genau so eine Struktur?
Nein, ich bin ein strukturierter Typ. Also ich habe so meine, also ich für Künstlerverhältnisse, sag ich jetzt mal. Ne? Leute, die so 9-to-5 arbeiten und so, die würden darüber lachen, was ich strukturiert nenne. Aber also ich bin so, ich stehe morgens relativ früh auf, mache Sport, frühstücke.
Was für ein Sport? So Pumpen, oder?
Und, ja, auch ein bisschen Krafttraining, aber Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen, also Fitness. Und dann gibt's, danach fühle ich mich schon mal super, gibt's Gewinnerfrühstück und dann kommt drauf an, wie der Terminkalender so ist. Ne? Jetzt momentan sind dann doch relativ viele Interviews und so, Podcasts und Fernsehen und Internetformate und so angesagt. Es gibt aber auch Zeiten, das ist einfach gar nichts. Ne? Da muss man dann auch schon gucken, wie man seinen Alltag so gestaltet. Wenn zu lange nichts los ist, habe ich auch Schwierigkeiten mit. So.
Was passiert dann?
Dann wäre ich unruhig. Ne? Dann, ich muss dann Sachen machen, aber dann werde ich kreativ. Also dann gehe ich ins Studio, nehme Songs auf oder denke mir irgendeinen Scheiß auf, den ich 2 Wochen später wieder wegwerfe oder so. Also dann fängt bei mir an, die Rübe zu rattern und ich komme so mit neuen Ideen um die Ecke, was man so alles machen könnte. Und dann rufe ich meinen lieben Freund Arne an, mit dem ich immer Musik produziere, zusammen und sage so, pass mal auf, ich habe die und die Idee. Und der so, ah, okay, alles klar. Die Phase wieder und dann fahre ich mal nach Berlin und dann nehmen wir mal ein paar Songs auf und so. Also ich weiß schon, mir meine Zeit zu vertreiben.
Das passt ein bisschen, was du gerade beschreibst, zu einer, es gibt in diesem Podcast meistens auch Entweder-Oder-Fragen und ich habe eine für dich hier stehen und die lautet, wärst du lieber ständig gestresst oder permanent gelangweilt?
Ich wollte sofort ständig gestresst sagen, obwohl gestresst natürlich auch ein ungeiler Zustand ist, aber eher ja.
Wenn es durch die Nacht mit noch gäbe, dieses ikonische Arte-Format, mit wem würdest du lieber eine Folge bestreiten? Bernd das Brot oder Brad Pitt?
Brad Pitt. Okay, Bernd das Brot ist natürlich super, aber...
Was würdest du mit ihm machen? So angenommen, ihr wärt durch die Nacht mit Brad Pitt in Hamburg?
Es ist ja durch die Nacht, ne? Ja, stimmt. Da müsste ich mir echt was Gutes überlegen. Also ich würde auf jeden Fall den... Abend einläuten. Kennst du das Liberté am Hafen?
Nee.
Das ist so ein französisches Eskis Bistro-Ding. Das steht auf so einem Ponton direkt auf der Elbe.
Also es schuckelt so ein bisschen, oder?
Ja,
ganz bisschen.
Das merkt man gar nicht. Aber die Schiffe fahren, du guckst das, du hast so einen Deluxe-Blick auf die Elbe einfach. Und da würde ich anfangen mit ihm. Dann würde ich mich mit ihm an den Elbstrand setzen, ein bisschen mit ihm rumknutschen und dann... Und dann mal gucken, dann gehen wir noch irgendwie in die Schanze oder
so. Hast du eigentlich sowas wie FOMO, weil du immer in Hamburg warst? So, meines Wissens hast du ja nie woanders gewohnt, oder? Bist mal, oder?
Nee, ich habe nie woanders gewohnt. Gar nicht. Das Ding ist ja, durch meinen Job bin ich so viel rumgekommen. Ich war überall. Also wir sind ja, was weiß ich, wir waren in Mexiko, wir waren in Südafrika, wir haben Touren.
Russland mit dem Goethe-Institut habe ich gesehen.
Tour in Russland,
ne?
Gespielt, Tour in der Ukraine, eine Tour durch Italien. Ich war eine Zeit lang... privat relativ viel in Amerika. Ich war halt so oft weg und auf Tour im Bus in Deutschland. Ich kenne wie jede fucking kleine und große Stadt in Deutschland, dass ich jedes Mal dachte, geil, oh, zu Hause endlich mal wieder. Es war nie so ein, oh, mir ist langweilig, mir geht das hier alles auf den Sack, sondern eher so, geil, zu Hause, hier kenne ich mich aus, hier habe ich meine Leute, so. Das war eher so das Grundgefühl, so ein Nest. Mhm. Und insofern hatte ich nie irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas verpassen würde.
Schön, voll gut. Ich finde es immer toll, wenn Leute sagen, ja, ich habe hier meinen Ort gefunden. Das ist kein Fragezeichen in meinem Leben oder so. Okay, aber Fragezeichen. Ich habe noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Adventskalender, fertig kaufen oder selbst befüllen?
Oh, ich bin, ich, also Weihnachtszeit ist so gar nicht mein Ding. Insofern bin ich, gibt es weder das eine noch das andere bei mir.
Okay, das ist dann jetzt quasi der trostlose Joker, den du ziehst. Da musst du die anderen erst recht beantworten.
Okay.
Lieber ein Jahr lang ein HSV-Trikot tragen oder ein Jahr lang nicht ins Millantor-Stadion?
Oh, das ist so eine harte Frage.
Es gab nur den einen Joker. Also
ja,
hast du jetzt
dann gehe ich ein Jahr lang nicht ins Millantor-Stadion.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Ich muss mich ja für irgendwas entscheiden. Ja. Sind beides grausame Vorstellungen.
Du bist Vegetarier, seit du 15 bist. Was ist schlimmer, Leute, die Wurst essen oder Leute, die den Begriff Veggie-Wurst verbieten wollen?
Veggie-Wurst verbieten wollen. Also dass wir uns darüber überhaupt unterhalten müssen, ist so, Leute, es gibt ein paar ernsthafte Probleme, lass uns doch bitte darüber reden. Jeder kann essen, was er will, ich bin da null missionarisch unterwegs, ich mache das so, wie ich das mache und wer das inspirierend findet, super, aber ich diskutiere damit keinen drüber, das ist eine private Entscheidung von jedem Einzelnen.
Ich habe noch eine Frage zu, weil du gerade beschrieben hast, wie der Alltag aussieht oder wie unterschiedlich der mitunter auch aussieht. In unserem Fragebogen, den wir vorher mal rumschicken, da hast du gesagt, eine deiner aktuellen Herausforderungen ist es, Freundschaften gerecht zu werden. Was meinst du damit?
Also ich finde, wenn man, oder andersrum, es gibt viele Leute, die irgendwann am bestimmten Alter keine Freunde mehr haben. So. Mhm. Das habe ich so in meiner Vätergeneration, war das ganz ausgeprägt. Die hatten alle gar keine männlichen Freunde und auch weibliche sowieso schon mal gar nicht. Mhm. Und ich bin irgendwann so zu der Einsicht gekommen, dass das etwas ist, um das man sich auch aktiv kümmern muss. So, ne? Also, dass man das haben will. Dass sowas, eine Freundschaft existiert. Funktioniert nicht so, dass man irgendwann einmal sagt, ja, wir sind befreundet und dann ist das für immer so, sondern man muss irgendwie sich da auch committen. So. Und das ist jetzt gar nicht so eine Schwierigkeit für mich, ich mache das gerne, aber es ist so die Erkenntnis, dass es so ist, die ist vielleicht noch nicht so alt.
Oder dass man es priorisiert, ne?
Ja, dass so. Es was Wichtiges ist und dass das auch, oder eine der absolut wichtigsten Dinge in meinem Leben ist, so die Menschen in meinem Leben, ne? Also, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, was ist mir denn wichtig im Leben, dann ist das. Oder wofür mache ich das auch? Ne? Also manchmal läuft man so einer Karriere hinterher und denkt immer, man kommt an irgendeinem Ziel an. So, aber was ist dieses Ziel und was vor allem, wo soll mich dieses Ziel hinbringen? Und wenn ich dann überlege, okay, was ist denn das eigentlich, was ich will in meinem Leben? Dann sind das irgendwie mit tollen Menschen meine Zeit verbringen und irgendwie schöne Erlebnisse teilen. So. Und und das ist etwas, was man so aktiv dann auch gestalten muss.
Und heißt das, du kümmerst dich um so eine Handvoll ganz enger Freunde oder ist es so ein riesiger Freundeskreis, bei dem du das Gefühl hast, ja, ich check bei allen immer mal wieder ein?
Also ich kümmere mich nicht um die, wir kümmern uns nee, um
ja, aber wenn du so denkst, so. Bei wem will ich mich melden, mit wem will ich...
Na, es gibt schon einen engen Kreis so, aber ich habe auch, und das ist auch eine Erkenntnis, die ich aus Corona mitgenommen habe, dass auch so flüchtige Bekanntschaften total wertvoll sind. Also so die Personen, die man eigentlich nur so im Stadion trifft oder die so ein bisschen in der Nachbarschaft ist, mit der man jetzt sich gar nicht so, so eng ist, aber die man halt regelmäßig sieht und so, dass das auch total bereichernde und tolle Begegnungen sein können. So. Und ja, also ich kann auch etwas als eine tiefe Freundschaft empfinden mit jemandem, den ich gar nicht so häufig sehe. Mhm. Aber wenn ich die Person dann treffe, dass man dann gleich auf so einer, also wieder so auf so einem Level ansetzt, wie beim letzten Mal, als man sich gesehen hat. Ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal ist es ja auch so, dass man dann so, dass so ein gewisses Peinlichkeitsgefühl entsteht, wenn man sich so länger nicht gesehen hat. So mit manchen Menschen. Das ist in dem Fall dann nicht so.
Ja, oder ich kenne auch, also ich weiß, was du meinst mit diesen etwas loseren Bekanntschaften, wo man aber sofort so ein Grundvertrauen hat oder irgendwie merkt, ja, das ist doch hier eine Wellenlänge.
Ja.
Und kennst du dann auch diese Wehmut von, das hier könnte eine richtig gute Freundschaft werden, wenn es gerade von der Zeit oder dem Ort einfach besser passen würde, weil so verpassen wir uns jetzt, verpassen eine mögliche tiefe Freundschaft. Das habe ich schon öfter gehabt.
Ja?
Ja. Bei Leuten, die ich so neu kennengelernt habe, dann hast du irgendwie so einen Abend lang versackst du oder hast so ein tiefes Gespräch und merkst du, ja, wenn wir jetzt in der gleichen Stadt wohnen würden, dann wäre das vielleicht richtig okay, was. Oder wenn so, ich mehr Zeit hätte.
Ja, wenn das andere Städte so sind, lasse ich das gelten. Wenn es in der gleichen Stadt ist, würde ich sagen, dann will man es nicht genug. Also ich glaube, dass den Platz kann man sich immer einräumen, man muss es dann halt nur so priorisieren. Ne? Und muss einem dann mal wichtiger sein als der Abend auf dem Sofa mit Netflix oder so. Ne?
Okay, aber dann nehme ich das doch als Schlusswort. Leute, meldet euch mal bei euren Freunden oder Fastfreunden.
Immer gut, ja.
Ja. Danke, Boris. Das
Vielen
war
Dank.
Schön.
Das war ein super Gespräch. Danke dir.
Das war eine gute Stunde mit Boris Lauterbach. Und ich fand es irgendwie richtig schön zu merken, dass Boris es einerseits genießt, so erfolgreich gewesen zu sein, also auch in seinem Leben so viel geschafft zu haben und gleichzeitig, dass ihn das aber nicht überheblich macht heutzutage. Im Gegenteil, er war sogar irgendwie so ein bisschen selbstironisch, als wir kurz nach der Aufnahme noch über Social
Social Media gesprochen haben, meinte er, die Band sei jetzt auch auf TikTok und würde da halt noch so ein bisschen, Zitat, digitale Museumsarbeit machen. Das fand ich einen ganz guten Begriff. Und als ich dann den TikTok-Account mal ausgecheckt habe, habe ich gesehen, dass das erfolgreichste Video, das sie bisher gepostet haben, ein Ausschnitt ist aus dem Song, über den wir ja auch gesprochen haben, nämlich An Tagen wie diesen. Und das zeigt für mich auch einfach nochmal, wie die Relevanz dieser Band und ihrer Kunst bis heute besteht und dass die Themen, denen sie sich damals schon gewidmet haben, halt immer noch aktuell sind. Aktuell ist auch das Buch von Boris, das heißt FC St. Pauli, eine Liebeserklärung und ist im Ullstein Verlag erschienen. Ich würde euch jetzt gerne noch auf ein Thema hinweisen, beziehungsweise eine Aktion, die diesen Dezember der ganze NDR veranstaltet. Das machen wir jedes Jahr. Hand in Hand für Norddeutschland heißt das dann. Und es geht aber jedes Jahr um ein anderes Thema. Und dieses Jahr ist es das Thema Sucht, das uns ja auch bei Deutschland 3000 immer wieder beschäftigt. Mit dieser Aktion wollen wir im NDR das Verständnis für Suchterkrankte und auch ihre Angehörigen fördern und zeigen, wie vielfältig die Hilfsangebote in Deutschland sind. Und wir hatten das Thema dieses Jahr ja vor allem und sehr präsent mit meinem Kollegen Hubi Koch, der selber Erfahrungen mit Sucht und Süchten hat und darüber sehr eindrücklich gesprochen hat. Auch auf Instagram ist das ganz schön durch die Decke gegangen. Und zwar insbesondere ein Reel, in dem er erzählt, dass es auch mit, naja, so Gefahren verbunden ist, wenn man Süchtigen helfen will.
Man sollte absolut nicht glauben, dass man selbst als Außenstehender einer süchtigen Person helfen kann. Jeder Süchtige wird dich, wenn du dich zu viel involvierst, in einen Abgrund reißen. Und wenn ein Süchtiger nicht selber realisiert, dass er ein Problem hat und was machen will, ist es vergebens. Ich würde sagen, man kann immer nur sagen, pass auf, ich bin da, ich mache mir Sorgen. Wenn du Hilfe brauchst, wenn du zu einem Termin gehen willst, wenn du in eine Suchtberatung willst, ich gehe da mit dir hin, ich gehe mit dir in die Klinik, ich mache alles, was du willst, da bin ich da, aber ich mache mir Sorgen, so ist das nicht in Ordnung. Mhm. Ich glaube, das ist die gesündeste Position.
So, und gerade bei solchen schweren Themen ist es aber auch immer ein bisschen fies, das so aus dem Kontext zu reißen. Deswegen, falls ihr sie noch nicht gehört habt, möchte ich euch nochmal dringend diese Folge ans Herz legen. Und dann guckt vielleicht auch mal in die Insta-Kommentare. Das war für mich nämlich auch echt bewegend. Da haben sich einige Leute mit ihren eigenen Erfahrungen zu Wort gemeldet. Und daraus habe ich dann auch wieder viel gelernt. Sowieso liebe ich das ja an Deutschland 3000, dass ich nicht nur in den Gesprächen mit unseren tollen Gästen was lerne, sondern auch immer wieder von euch, von unserer Community. Ich packe euch den Link zu dieser Folge in die Shownotes und auch nochmal einen weiterführenden Link zur Aktion Hand in Hand für Norddeutschland. Da geht es dann auch um Spendenmöglichkeiten und so weiter. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 natürlich bei Instagram und auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ich freue mich über alle, die hier alle zwei Wochen einchecken, dass wir uns hier regelmäßig hören. Falls ihr das auch wollt, dann klickt doch gerne auf Folgen oder Abonnieren in eurer Podcast-App. Und dann hören wir uns schon in zwei Wochen am Mittwoch wieder. So, und bevor ich euch jetzt noch die Frage einblende, die Boris mir für meinen nächsten Gast mitgegeben hat, kommt natürlich wie immer der Hinweis auf einen anderen Podcast aus dem ARD-Kosmos. Dieses Mal kein Kinderwunsch, wobei das kein in Klammern steht. Kaum eine Frage fühlt sich ja so existenziell an wie die, ob man Kinder bekommen will. Und kaum eine Entscheidung ist so lebensverändernd. Es hängen einfach noch so viele andere Aspekte dran und Fragen, die man sich halt vorher stellen muss. Passt überhaupt die Beziehungssituation? Was ist, wenn zum Beispiel die klassische Kleinfamilie nicht das Lebensmodell ist, das man für sich attraktiv findet? Was ist, wenn man der oder die Einzige bleibt im Freundeskreis, die kein Kind bekommt? Wie laufen Kinderwunschtherapien ab? Was bedeutet es, alleinerziehend zu sein? In dem neuen Podcast spricht Host Verena mit vielen verschiedenen Frauen und auch einem Mann darüber, wie der Kinderwunsch oder die Zweifel daran ihr Leben beeinflusst hat. Den Podcast Kein Kinderwunsch findet ihr in der ARD Audiothek. So, und das war's jetzt von mir. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Bis dahin, alles Gute. An dieser Folge haben mitgearbeitet Isabella Huber, Kim Vanessa Schang, Axel Schöning und Ruby N. Schwietal. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.
Was würdest du lieber machen? Ein Jahr lang mit einem Strauß zusammenleben oder dich ein Jahr lang nicht zudecken?
Okay, ja geil, nehme ich. Dankeschön. Ist auch schön, wenn du mir die Entweder-Oder-Fragen abnimmst. Ja, stimmt.